Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten in diesem Sommer vor, eine Reihe merkwürdiger Psalmstellen zu besprechen. Solche Stellen, die einem beim Lesen auffallen. Und ich lese heute ein Wort aus Psalm 80. In diesem Psalm steht dreimal der Vers Herr, das heißt also Jehova steht da, Gott Zebaoth, tröste uns. Lass dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Herr Gott Zebaoth, tröste uns, lass dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In diesem Sommer sprach ich einmal mit einem Ausländer und da sagte er mir, ja, in unser Land kommen auch sehr viel deutsche Touristen. Und da fragte ich ihn, was für einen Eindruck machen denn diese deutschen Reisenden? Und da überlegte er einen Augenblick, ob er es sagen könnte oder nicht. Und dann sagte er, nun, sie sind sehr anspruchsvoll. Hat er recht, nicht? Wir sind anspruchsvoll. Ich bin es hier auch. Sehr schwierig zum Beispiel, wenn ich sonntags so ein paar hundert Jungs hier habe, dass die sich eigentlich jeden Sonntag beschweren, dass sie nicht Clubsessel haben, nicht? So harte Stühle und so. Wir sind alle sehr anspruchsvoll geworden. Sehr schwierig, etwa in unserem Sommerlager eine Verpflegung durchzuführen, nicht? Wir sind anspruchsvoll. Ich behaupte gar nicht, dass das ohne weiteres ein Fehler sein soll. Aber das möchte ich sagen. Es ist so merkwürdig, dass wir anspruchsvolle Leute in Westdeutschland auf einem Gebiet so unsagbar anspruchslos sind, so unsäglich bescheiden sind. Das ist nämlich Gott gegenüber auf dem geistlichen Gebiet. Da kommt der Westdeutsche mit einem Minimum aus. Nicht? Mit einem Minimum. Und da Gott gegenüber dürfen wir anspruchsvoll sein. Ich will das nur mal eben so an ein paar Stellen skizzieren. Verzeihen Sie, wenn ich etwas scharfe Striche ziehe. Sehen Sie, von der ersten Christenheit heißt es, ich brauche ein biblisches Wort, sie waren voll des Heiligen Geistes. Wir begnügen uns damit, wir anspruchslosen Leute, christlich zu sein. Christlich. Wobei man nicht immer genau weiß, was das überhaupt bedeutet, nicht? Ich möchte mal die Leute, die sich christlich nennen, mal fragen, was das eigentlich ist, nicht? Dann sagen sie, das ist keine silberne Löffelklaue, so. Die erste Christenheit, ich brauche wieder ein biblisches Wort, wollte etwas mit ihrem Leben, wissen Sie, mit dem Leben, etwas sein zu Lob der Herrlichkeit Gottes. Jeder Einzelne. Wir begnügen uns damit, Albert Schweitzer zu feiern und zu denken, der hat für uns alle einmal gemacht, die ganze Christlichkeit. Nicht? Feiern wir ihn. Der besorgt gewissermaßen uns das Alibi. Die erste Christenheit, die war voll Freude am Herrn, sogar im Gefängnis. Im Gefängnis schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Wege. Das spritzt aus allen Knopflöchern. Wir begnügen uns damit, über die Kirchensteuer zu schimpfen, nicht? Man könnte lange fortfahren, um zu zeigen, wie unsagbar, wie beinahe lächerlich anspruchslos wir anspruchsvolle Leute sind auf dem geistlichen Gebiet. Nun bin ich an dieses merkwürdige Bibelwort gestoßen. Herr, Gott, Zebaot. Tröste uns, lass dein Angesicht leuchten, so genesen wir. Und da ging mir auf, hier spricht der anspruchsvolle Christenstand. Und das möchte ich Ihnen anhand dieses Wortes zeigen. Ich überschreibe den Text und die Predigt, anspruchsvoller Christenstand. Und dabei wünsche ich uns allen, dass wir nicht bloß in materiellen Dingen so anspruchsvoll wären, sondern dass wir in geistlichen Dingen anspruchsvoll würden. Anspruchsvoller Christenstand. Ich habe drei Punkte. Anspruchsvoller Christenstand, da verlangt man, das ist das Erste, nach himmlischem Trost. Ich will Ihnen das zeigen. Sehen Sie diesen Psalm 80. Aus dem Psalm 80 ist das. Da hat ein Mann geschrieben namens Asaf. Und er hat ihn geschrieben in einer schrecklichen Zeit, als das ganze Vorderasien erfüllt war mit Krieg und Untergang. Wir können etwa das Milieu, aus dem der Psalm stammt, verstehen, wenn wir uns erinnern, wenn es die Älteren, wie rasch geht die Zeit, an das Jahr 1945, wissen Sie, als endlose Flüchtlingszüge über die Straßen zogen, als Kinder erfroren am Wege liegen blieben, als Bomben die Städte in Schutt und Trümmer legten. So ähnlich war die Situation, nur für die damalige Zeit, wo es keine Bomben gab, in der Asaf schrieb. Sehen Sie, in dem Jahr 45, als es so schrecklich drüber und drunter ging, da habe ich so furchtbar viele Leute sagen hören, wissen Sie, Herr Pastor, da habe ich meinen Glauben verloren. Wie kann Gott sowas zulassen? Und jeder deutsche Mann meint, er hätte was Wichtiges gesagt, wenn er sagt, da habe ich meinen Glauben verloren. Kann ich nur sagen, das war so ein klitzekleines Gläublein, so kleine Sachen verliert man leicht, nicht? Da war es perdu. Beim Asaf ist es anders. Er steht in so einer Zeit, wo es aussieht, als wenn Gott versage. Und da sagt er nicht, jetzt habe ich meinen Glauben verloren. Sondern genau in dieser Dunkelheit rühmt er nun die Majestät und Größe und Herrlichkeit Gottes. Genau da. Er sagt, Sie müssen einmal die Anrede, Herr, da steht Jehova, das ist der geoffenbarte Gott, der zu Menschenkindern kommt. Gott, Herr, steht da, dann Gott. Da steht im Hebräischen Elohim, das ist eine Mehrzahl. Da ist der dreieinige Gott gemeint, das ist ein Name für Vater, Sohn und Geist. Und dann Zebaot, das heißt Herr der himmlischen Heerschare. Von dem Jesus sagt, ich könnte meinen Vater bitten um mir den 3 Legionen Engel. Oder 12, ich weiß nicht. Die, war die Blanz. 12, gut. Herr, das Gedächtnis. Herr der Herrscher, verstehen Sie, genau in dieser Dunkelheit, da rühmt er die Größe seines Herrn, Herr der himmlischen Heerscharen. Gott bleibt Gott, sagt Asaf, der Allmächtige, der Gewaltige, und wenn die Welt untergeht und nichts mehr von ihm sieht. Aber nun kommt das Unerhörte. Nachdem dieser Asaf so die Majestät Gottes statuiert hat, da sagt er, und das ist anspruchsvoller Glaube, so, und nun möchte ich von diesem herrlichen, dreieinigen Herrn der Heerscharen ganz persönlich getröstet werden, wenn das nicht anspruchsvoll ist. Da sehen Sie, wenn wir traurig sind, ist einer hier, dem ist jetzt gerade die Mutter gestorben, nicht so. Und so sind wahrscheinlich eine ganze Menge Leute hier mit irgendeinem Kummer. Sehen Sie, wenn wir traurig sind, dann kommen menschliche Tröstungen. Das ist nett. Und es ist so, dass auch wir Pfarrer dann immer aufgefordert werden, uns an dieser Trösterei zu beteiligen. Herr Pastor, da müssen Sie mal hingehen, nicht? Müssen Leute mal trösten. so ein Ding. Und nun schiebt dieser Asaf mit seinem anspruchsvollen Glauben das alles beiseite und sagt, lass mich mal in Ruhe, dass mir alles zu kümmerlich. Wenn schon Trost, dann von diesem Jehova Elohim, dem dreieinigen Gott, dem, der die Heerscharen gebietet. Von ihm möchte getröstet werden. Und denken Sie, dieser Gott tut es. Er tut es. Das weiß nicht nur Asaf, sondern das weiß ich und ich hoffe, es sind einige hier, die das auch wissen. Und das geht uns nun wahnsinnig viel an, meine Freunde. Auch die, die im Moment keinen akuten Kummer haben. Ich muss Ihnen noch mal ein kleines Erlebnis erzählen. Sehen Sie, diesen Sommer hatte ich eine Freizeit und Vorträge im Schwarzwald, wo die Leute das mir so liebe Schwäbisch sprechen. Und da hatte ich in einer großen Evangelisationsversammlung die bekannte Geschichte von dem dänischen Philosophen Kierkegaard erzählt. Dieser große Kierkegaard, der erzählt einmal, wie er ein Knabe war. Da sei sein Vater oft mit ihm spazieren gegangen. Und dann blieb der Vater oft stehen und sah den Sohn nachdenklich an und sagte, armes Kind, du gehst in einer stillen Verzweiflung. Und diese kleine Geschichte hatte ich erzählt und gesagt, ich bin überzeugt, dass man heute das jedem Menschen so sagen könnte. Armer Mensch, du gehst in einer stillen Verzweiflung. Und nach dieser Versammlung kommt so ein richtiger Schwab, so mir sagt ein Muschkopf, auf mich zu und sagt, Pfarrer Busch, das mit der Verzweiflung, das ist richtig. Dann habe ich gesagt, ja, was machen Sie denn jetzt? Und dann sagt er, sehr interessant, man tröstet sich so gut man kann. Und dann zog er in die Wirtschaft. Man tröstet sich so gut man kann. Und sie alle, alt und jung, sind ja beschäftigt, sich zu trösten, so gut sie können. Und sie können es nicht. Die anspruchslosen Leute können es ja nicht. Und so gehen sie in der tiefen Verzweiflung. Und der anspruchsvolle Glaube eines Asaf, der greift höher und sagt, ich will mich nicht trösten, so gut ich kann. Herr, du Herr der himmlischen Heerscharen, lass mir dein Angesicht leuchten, tröste mich. Er weiß, hier diese letzte Verzweiflung, die zum Menschsein gehört, die einfach zum Menschsein gehört, kann nur getröstet werden von nichts. Nicht von ihrer Vergnügung, nicht von ihrer Arbeitssucht und was weiß ich alles, sondern kann nur getröstet werden von ihm, vom starken, herrlichen, lebendigen Gott. Ich möchte für die, die ein klein bisschen rasch und weiterdenken, eben noch eine kleine Bemerkung machen. Es gibt in einem Lied von Terstegen drei Zeilen, in denen das alles ausgesprochen ist. Da ist in der ersten Zeile ausgesprochen, warum in uns so eine tiefe Verzweiflung ist. Und in der zweiten Zeile ist gesagt, wie sie gestillt ist und getröstet. Und dieser Vers heißt so, nur aus einem Lied heraus, und da, wo Sünd und Gräuel stund, das ist der Grund unserer Verzweiflung, und da, wo Sünd und Gräuel stund, lass Glaube, Lieb und Ehrfurcht grünen, im Geist und Wahrheit Gott zu dienen. Aber ich muss weitergehen. Anspruchsvoller Glaube, ich sagte, der verlangt nach einem himmlischen Trost. Alles andere ist ihm zu dumm. Alles andere ist ihm zu dumm. Und jetzt kommt ein zweites. Die anspruchslosen, im geistlich so anspruchslosen westdeutschen Leute Der anspruchsvolle Glaube ersehnt sich eine Privatoffenbarung von Gott. Er ersehnt sich eine Privatoffenbarung. Ich will Ihnen das deutlich machen. Vor einiger Zeit war eine Sonnenfinsternis, ich erinnere euch nicht. Und da sind viele Gelehrte nach, wohin? Nach Azoren gereist, glaube ich. Azoren? Ich glaube nach Azoren, ich habe es vergessen, da konnte man das so gut beobachten. Die Kerle sind also weit gereist, bloß um eine Sonnenfinsternis zu sehen. Der Asaf macht genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Der sagt, die Sonne der Welt, das Angesicht Gottes, das ist so unheimlich verfinstert. Ich möchte ans Ende der Welt reisen, um es leuchten zu sehen. Das Leuchten dein Angesicht. Ja, meine Freunde, das Angesicht Gottes ist verdunkelt. Verdunkelt von Wolken von Sünde und Schuld, an denen wir alle sehr beteiligt sind. Man klagt, so wie beim Ruhrgebiet eine Dunstglocke liege von Rauch und Schmutz und Ruß. Über der Welt liegt eine Dunstglocke, undurchdringlich von Schuld und Sünde, die täglich gemehrt wird, die das Angesicht Gottes verdunkelt. Und wenn das Angesicht Gottes nicht von uns so verdunkelt wäre, meine Freunde, dann könnten wir ihn immer noch nicht sehen. Denn wir sind ja gebannt, verflucht, in der dreidimensionalen Welt zu leben. Wir können mal ein bisschen ausbrechen, innerhalb der dreidimensionalen Welt auf dem Mond. Da sind wir immer noch drin. Gott aber ist in der anderen Dimension. Er ist uns verdunkelt. Und sagen die Menschen, dann leben wir ohne Gott. Anspruchslose Gesellschaft. Der anspruchsvolle Glaube sagt, das kann ich nicht. Lass leuchten dein Angesicht. Lass leuchten dein Angesicht, so genesen wir. Und den Ruf hört Gott. Und da schiebt er alle Wolken und Wände und Mauern weg und bricht hervor. Oh, wie die schöne Morgenröte. Das ist Evangelium, was wir verkündigen. Gott ist zu uns gekommen. Wie die schöne Morgenröte, sagt Jesaja, nicht? Das war das Jesaja. Wie die schöne Morgenröte. Das war, als er in Jesus, seinem Sohn, zu ihm kam und zu uns kam. Ich finde, kein Ereignis in der Welt ist so aufregend und herrlich, dass Gott in Jesus zu uns kam. Er lässt sein Angesicht leuchten. In Jesus ist Gottes Angesicht klar. Es gibt im 2. Korintherbrief ein wundervolles Wort. Da steht, dass die Klarheit Gottes im Angesichte Jesu zu sehen sei. Nicht? Dass die Klarheit Gottes im Angesicht Jesu sei. Verstehen Sie, in Jesus hat Gott sich der Welt gezeigt. In Jesus, der auferstanden ist. In Jesus ist Gott für alle sichtbar. Sind hier Menschen, deren Herz nach Gott schreit, die auch denken, ach, lass doch leuchten dein Angesicht. Sehen Sie auf Jesus. Bitte sehen Sie auf Jesus. Im Jesaja steht, blickt auf mich alle Weltenden, so wird er errettet. Sehen Sie auf Jesus. Sehen Sie auf Jesus, wie er am Kreuz hängt. Das edle Angesicht in der Dornenkrone. Sehen Sie auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt, auch unsere. Sehen Sie auf Jesus, wie er glorreich aus dem Grabe kommt, der Sieger, der Triumphierende, Lebendige. Sehen Sie auf Jesus und Sie sehen, wie Gottes Angesicht Ihnen leuchtet. Haben Sie verstanden? Und sehen Sie, das wird nur auf allen Kanzeln gepredigt und die Leute nehmen es ganz gern an. Und da kommt der anspruchsvolle Glaube und sagt, es ist mir nicht genug. Das ist mir einfach nicht genug. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch verständlich rede. Gebe Gott Ihnen die geistliche, Reife, das zu verstehen. Der anspruchsvolle Glaube sagt, das ist schön, aber es ist mir nicht genug. Ach, Herr Jesus, sagt der anspruchsvolle Glaube, auch dein Angesicht ist mir manchmal verdunkelt. Es gibt Anfechtungen.
da sehe ich bloß noch mein böses Herz. Und dass er die Sünde lieb hat. Und da habe ich keine Hoffnung für mich. Hast du Hoffnung für dich? Ich habe auch keine Hoffnung für mich. Oh Herr Jesus, ich sehe oft nur die Welt, wie sie mich ruft, aber nicht dich. Oh Herr Jesus, es sind Zeiten, wo ich denke, ich bin ausgestoßen, es ist für mich nichts mehr zu machen. Herr Jesus, du musst mir persönlich, was geht mich jetzt die Welt an in dem Augenblick, persönlich dein Angesicht leuchten lassen, sonst vergehe ich. Aber lass mir leuchten dein Angesicht, so genese ich. So darf der anspruchsvolle Glaube sprechen. Er ersehnt sich eine private Offenbarung durch den Heiligen Geist, eine Erleuchtung im Herzen. Ach, was ist das für eine selige Stunde, wenn in einem angefochtenen Herzen der Herr diese Bitte erhört, lass mir leuchten dein Angesicht. Wenn auf einmal das Kreuz Jesu vor mich gestellt ist und mir tönt es da entgegen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Meine Freunde, es gibt im Leben eines Jugendpfarrers köstliche heilige Stunden. Und das sind die, wenn ein junger Mensch aus seiner Unruhe und Not Heilsverlangen zu mir kommt. Und es geschieht dann, dass Jesu Angesicht leuchtet. Und ich sehe, wie so ein Gesicht sich verändert. Und auf einmal fröhlich wird. Es hat sich äußerlich nichts verändert. Ich kann es fassen. Ich habe dich erlöst. Du bist mein. Und dabei, meine Freunde, geht es nun höchst merkwürdig zu. Ich muss Ihnen dann noch was erklären. Sehen Sie, auch ein Menschenangesicht kann mal erleuchtet werden, wenn ein Sonnenstrahl drauf fällt, nicht? Oder wenn es zurechtgemacht ist für Fernsehen und dann so angeleuchtet wird und vorher tüchtig eingeschmiert, dann leuchtet ja ein Menschenangesicht auf. Aber sehen Sie, ein Menschenangesicht leuchtet nur auf, wenn es von außen angestrahlt wird, nicht? Wenn es von außen angestrahlt wird. Anders mit Jesus. Jesus wird nicht von außen angestrahlt, der leuchtet in sich. Und das ist für einen Pastor sehr wichtig und für Sie auch. Sehen Sie, es kommen so viele Menschen zu mir in innerer Finsternis. Und dann möchte ich ihnen helfen. Dann sind meine Worte gleichsam eine Taschenlampe, mit der ich das Angesicht Jesu anstrahle. Seht doch den Heiland, sehen Sie auf den Herrn Jesus. Ich strahle gleichsam an. Und es hat meistens nie was geholfen. Es hat mir eigentlich nie was geholfen. Es ist uns nur geholfen, wenn es diesem Herrn gefällt, ganz allein in uns sein Angesicht zu erleuchten. Dann genesen wir. Und darum ist das für alle suchenden, hungrigen Seelen, für die Toten nicht, für alle hungrigen Seelen eine wichtige Bitte. Herr, lass leuchten dein Angesicht, mir persönlich. Dass dein Angesicht der Welt geleuchtet hat am Kreuz in der Auferstehung, weiß ich. Aber jetzt möchte es mir aufgehen. Und dann erfährt man als Erhörung, ach mein Herr Jesu, dein Nahsein bringt großen Frieden ins Herz hinein und dein Gnadenanblick macht uns so selig, dass Leib und Seele darüber fröhlich und dankbar wird. Lassen Sie mich noch ein Letztes sagen, anspruchsvoller Glaube. Da sehnt sich das Herz nach dem himmlischen Trost. Da wünscht man sich eine Privatoffenbarung. Und das Dritte ist, da rechnet man mit wirklichen, herrlichen Gnadenwirkungen. Die meisten Leute erwarten doch von ihrem Christentum gar nichts, nicht? Von jeder Pille in der Apotheke erwartet man dolle Wirkungen. Aber vom Herrn Jesus hat man doch keine Wirkung. Und sehen Sie, der anspruchsvolle Glaube sagt, wenn Gott seinen Sohn gibt, das muss Wirkungen haben. Der anspruchsvolle Glaube erwartet sich gewaltige Gnadenwirkungen für sein Leben. Ich möchte das noch kurz deutlich machen. Ich sagte Ihnen eben, als der Psalm gedichtet wurde, war Gottes Volk Israel in schrecklicher Not und Verwüstung.
Feinde waren eingebrochen und hatten die Städte und Dörfer verwüstet. Und da vergleicht der Asaf das Israel, die Gemeinde des Herrn, mit einem Weinstock, der nun zerstört und verwüstet ist. Und da braucht der Asaf Ausdrücke, die man eigentlich in guter Gesellschaft überhaupt nicht brauchen kann. Er sagt etwa so: Die wilden Säue haben ihn verwüstet. So ein Ding, ne? Die wilden Säue haben ihn verwüstet. Zerwühlt. Meine Freunde, ich könnte jetzt davon sprechen, dass die Kirche des Neuen Bundes auch von wilden Säuen zerwühlt ist und dass es elend aussieht. Aber da wir nun einmal angefangen haben, dieses Wort ganz persönlich auszulegen, möchte ich darin weitermachen. Ich habe manches junge Menschenkind kennengelernt. Das war ein guter Weinstock. Von Herren gepflanzt in seinem Weinberg. Und eines Tages treffe ich so ein Menschenkind wieder und denke an das Wort: Die wilden Säue haben ihn zerwühlt. Dann brach die Welt ein und die Sünde und der Hochmut und Menschenanflüsse und der Teufel hat das Regiment in den Weinberg. Und es sitzt manch einer hier, bei dem mal so ein guter Weinberg gepflanzt war. Und der muss jetzt sagen: Ach ja, bei mir ist das so. Da lernt man sprechen, wenn man zu sich kommt: Herr, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. So wird alles neu. So wird der Weinstock des Glaubens neu gepflanzt. Sehen Sie, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Es gehört zu dem ewigen Jammer meines Lebens, dass ich nicht Englisch gelernt habe. Nun will am nächsten Sonntag oder übernächsten so ein Chinese kommen und hier reden, die sollten dolmetschen können, ich kann das nicht. Was hat mir das denn bei meinen Reisen in- und Ausland geschadet, dass ich Englisch kann? Aber ich bin dankbar, dass ich dafür Hebräisch gelernt habe. Da freue ich mich nur dran, denn das Alte Testament ist Hebräisch geschrieben und ich bin sehr glücklich, dass ich das im Urtext lesen kann, denn da wird unendlich vieles klarer, wenn man es in dem eigentlichen Text lesen kann. Sehen Sie zum Beispiel hier, wo Luther schreibt: Genesen, lass dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Da steht ein hebräisches Wort, das heißt Yashar. Und dieses Wort Yashar, das heißt vieles. Das heißt retten. Das heißt befreien. Das heißt heilen. Das heißt helfen. Das heißt herausreißen. Das heißt alles, was großartig und schön und gut ist. Und nun ist mir interessant, dass jeder Übersetzer der Bibel eine andere Bedeutung rausgesucht hat. Nicht? Also ich bereite mich auf so eine Predigt ziemlich anständig vor und dann kriege ich also die ältesten Kommentare und moderne und es ist interessant, dass jeder eine andere Bedeutung gesucht hat. Ich will so ein paar sagen. Das ist zum Beispiel dieser jüdische bekannte Professor Buber in Jerusalem, der hat die Psalmen übersetzt, die ins Deutsche übersetzt. Der übersetzt so: Lichte dein Angesicht, Herr, und wir sind befreit. Luther sagt: Das Leuchten dein Angesicht, so genesen wir. Die englische Bibel sagt: Mach dein Angesicht hell, so ist uns geholfen. Und das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Wenn Jesus sein Angesicht uns zeigt, dann ist alles da, Befreiung und Hilfe und Errettung und Heilung. Und darum geht es im anspruchslosen Glauben. Ich weiß nicht, was Sie im Geistlichen für Ansprüche stellen. Vielleicht, dass wenn Sie Zahnweh haben, mal beten, lieber Gott, nimm's weg und so, nicht? Vielleicht sind Sie so anspruchslos. Dem anspruchslosen Glauben geht's um all dies. Es geht ihm um Errettung vom Tod und von der Hölle. Es geht ihm von Befreiung von der Sünde, die ihm immer anklebt und träge macht. Es geht ihm um eine starke Hilfe, dem anspruchsvollen Glauben. Es geht ihm um eine starke Hilfe auf dem Lebensweg. Es geht um gesund werden, dem anspruchsvollen Glauben. Damit rechnet der anspruchsvolle Glaube, dass mit Jesus das alles geschenkt wird. Ha, lieben Freunde, ich bitte Sie, strecken Sie sich aus nach den reichen Gütern seines Hauses. Hören Sie auf mit Ihrer Anspruchslosigkeit. Lassen Sie uns im Geistlichen anspruchsvoll werden. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, du hast Güter und Gaben für uns erworben. Und wir meinen, wir kämen mit wenigem aus. O Herr, lass uns mit Paulus sprechen. Er hat uns gesegnet mit himmlischen Gütern durch Christus. Amen.